What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, heute im Rahmen eines Live-Talks von der Bühne der It Matters-Konferenz von Weischer. Mit mir zusammen auf der Bühne sitzt Guido Heffels, Gründer und viele Jahre Chief Creative Officer von Heimat Berlin. Vor 10 Jahren, und das habe ich heute Morgen nochmal recherchiert, vor 10 Jahren hat Guido gemeinsam mit den Co-Gründern Andreas Mengele und Matthias von Bechtolzheim die Agentur an das TBWA Network verkauft. Das ist so krass, dass es schon 10 Jahre her ist.
Verhökert ist ein besserer.
Das heißt, ihr habt es zu günstig weggegeben.
Zum günstigsten.
Ja.
Wir hatten einfach keine.
First come, first serve.
Wir wollten uns die Hände waschen, dann haben wir gesagt, komm, weg damit.
Also, ja?
Nein, das war schon. Ich würde es nicht verkauft nennen, das klingt immer so fatal.
Weitergegeben. Okay, dann einigen
wir uns. Aber auch
an
eine neue Führungsriege und weil alle Mitarbeiter natürlich auch neue Perspektiven suchen und da war die internationale Perspektive für uns die richtige.
Mhm. Wunderbar, weitergegeben. Genau so hast du dann irgendwann auch deine Rolle weitergegeben, als ihr 2021 überlegt habt, aus der Geschäftsführung auszutreten. Du hast aber nicht alles abgegeben, sondern du bist ja bis heute, wie soll ich sagen, irgendwie Creative Mastermind, Spin-Doktor, Creative Officer für den Etat Hornbach nach wie vor.
Das heißt, genau.
Alles, was bei Hornbach rausgeht, ist vorher durch deine kreativen Hände gegangen.
Mindestens.
So auch die Kampagne Jeder Quadratmeter zählt, die ja dieses
ungefähr,
Jahr.
Ja.
Ungefähr auch, ne?
Ja, nein, also jeder Quadratmeter verdient der
Beste. Von dieser Kampagne ist auch durch deine Hände gegangen.
Ja,
das finde ich gut. Der hat, ich glaube, alle haben es mitbekommen, den Grand Prix bei den Cannes Lions gewonnen dieses Jahr. Und zwar erstmals den Grand Prix. Ich hätte ja immer gedacht, mit Hornbach habt ihr schon mehrere gewonnen, aber
es war aber das der meinen erste. Alle immer. Hornbach ist ein sehr schwieriger, eine schwierige Arbeit, sie international durchzubringen, weil viele Leute das gar nicht verstehen, was wir da eigentlich machen. Mhm. Und da ist natürlich der deutsche Markt sehr dankbar, weil wir da auch beim ADC eben einen gewissen Goodwill erwarten können.
Mhm.
Und deshalb haben wir ja auch beim ADC auch einen Grand Prix dafür gewonnen. Und da sind wir ganz froh drüber. Mhm. Aber so schön das auch ist, wir wissen auch selber, und das finde ich das einen wichtigen Aspekt für jeden Kreativen, wir wissen auch selber, dass das ziemlich gut ist.
Dass das ziemlich?
Ziemlich gut ist.
Ja.
Also ich brauche das nicht einzureichen, um nochmal so eine Absolution zu bekommen von Leuten aus irgendwelchen Schurkenstaaten, die dann auch meinen, ja, auch super. Also das ist aber auch ein ganz, da sind wir eigentlich schon direkt bei dem Thema, bei dem Selbstverständnis, wie also man heutzutage als Kreativer arbeiten sollte. Mhm. Nämlich man sollte einen eigenen Stil kreieren, eine eigene Überzeugung erarbeiten für sich. Das braucht natürlich viele, viele Jahre, aber wenn man es dann einmal geschafft hat, hat man auch die Stärke, um auch die nächsten Schritte in diesem Beruf weiterzugeben. Mhm. Denn die Kernfrage, finde ich, die man sich als Kreativer stellen sollte, ist nicht, also morgens, wenn man in die Firma kommt oder auch ins Homeoffice geht, 2 Tage die Woche, 3 Tage, so, ist eben nicht, was sagt der Verivox, sondern die Kernfrage ist, was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man sich einfach überzeugt, also davon mal überzeugt, was man denn da überhaupt macht. Und ganz ehrlich, wir haben da einen der wunderbarsten Berufe, finde ich, überhaupt auf dieser Welt, wo man Welten erschaffen kann, Götter in Form von Marken erschaffen kann und Freude schenken kann, Verunsicherung schenken kann, all diese tollen Sachen. Und ich finde, das ist es doch schon mal wert, irgendwie damit eine gewisse Zeit seines Lebens auch, sage ich ganz ehrlich, auch jenseits der Kernarbeitszeit zu verbringen.
Mhm. Dazu kommen wir gleich noch unbedingt.
Natürlich. Das
war auch vor allem der Cliffhanger, um zu erklären, It Matters Conference, Guido, Hornbach, wir reden über Kreativkultur. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Mhm. Ich finde ja, das passt allein schon jetzt von dem Intro, das du gegeben hast, ganz wunderbar zusammen. Wir haben uns eigentlich vorher noch nicht gekannt. Wir haben uns das erste Mal durch diesen Screen angeguckt, im Teams-Call, als wir das Gefühl hatten, wir müssten uns miteinander beschnuppern und mal überlegen, worüber wollen wir eigentlich reden. Und wir sprachen so eigentlich nicht zweckgebunden über alles Mögliche und irgendwann haben wir ja gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir mal über Kreativkultur sprechen, weil das ist das, worum sich alles dreht. Du hast eben auch von dem Selbstverständnis der Kreativen, der Leidenschaft und der auch eigenen Überzeugung, was Geiles gemacht zu haben, gesprochen. Was ich mich gefragt habe, und das ist eigentlich ganz schön, du hast in dem Intro gesagt, du bist überzeugt, dass unsere Branche ganz dringend wieder einen neuen Glanz und eine Autorität braucht. Und ich glaube, zum Abschluss des Gesprächs hast du gesagt, vielleicht ist es sogar ein Soggefühl, was wir wieder entfachen sollten in Richtung Talente, aber auch in Richtung Kunden.
War das jetzt schon die Frage? Okay.
Ja, na okay, klar.
Normalerweise endet man
das
ja.
Das war eine Frage, die dann mit einem Punkt geendet hat. Ja, das mache ich manchmal.
Rein rhetorisch kann man natürlich die Stimme so ein bisschen anheben am Ende. Dann ist es eine gefühlte Frage. Wie war die Frage? Nee, also Sog.
Also das, ich wollte eigentlich nur sagen, das war das Intro. So sind wir zusammengekommen. Natürlich. Und dann haben wir gesagt, lass uns unbedingt über Kreativkultur sprechen, weil du eben sagst, Mensch, aus meiner Sicht muss ich eigentlich eine Menge ändern und ich komme gleich auch nochmal zu der Frage, nämlich die Frage, was muss ich eigentlich alles ändern? Bevor wir da reingehen, ihr habt ja aus einer Springer und Jacobi-Erfahrung herausgegründet. Mhm. Also ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest zwei von euch,
alle
waren bei Springer und Jacobi. Ihr kanntet euch von da, ihr habt gesagt, wir machen uns selbstständig, wir gründen eine Agentur in Berlin-Kreuzberg, Heimat Berlin. Jetzt ist ja Springer und Jacobi eine super starke Kultur gewesen, mit sehr viel Glaubensprinzipien, Sätzen und allem, was man sich so, den drei Ks, was man sich so merken kann. Wie viel davon habt ihr mitgenommen? Wie viel davon bewusst über Bord geworfen? Oder was habt ihr euch vorgenommen, auch so ein bisschen kulturell gesprochen?
Natürlich versucht man, wenn man eine eigene Agentur gründet, erstmal alles über Bord zu werfen. Ja gut, das ist die Vergangenheit, deshalb haben wir auch gesagt, wir bleiben nicht in Hamburg, sondern wir gehen nach Berlin, um eben gar nicht erst in der Nähe von anderen Agenturen sozusagen. In Berlin gab es 2, 3 Agenturen damals, oder vielleicht 5. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir einfach an. Und wir haben uns aber auch, wir haben uns eigentlich nur auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Namen über dieses Land schreiben wollen. Mhm. Und das war immer das Ziel von allen. Und deshalb, wenn man dieses Ziel hat, was ein bisschen überheblich, arrogant, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel. Es ist nicht so, ich möchte morgen überleben, sondern einfach, man sollte eine gewisse Rolle spielen. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen eine eigene Kreativkultur für uns. Also auch, man muss aber auch, vielleicht muss man da noch eins sagen, das war noch zu einer Zeit, wo die Menschen aus der Werbebranche, ganz schlimmer Begriff finde ich, Werbebranche, es klingt immer so, als wenn man sich waschen müsste, aber aus dieser Werbebranche, das waren Menschen, die sich in diesem Wimmelbild des Lebens gar nicht so gefunden haben. Weißt du, dieses Wimmelbild, wo, guck mal, da ist der Bäcker, da ist das, sondern die kamen aus irgendwelchen komischen Ecken irgendwie und die haben dann auch in einer Agentur, ich versuche den Wortwitz zu umgehen, aber ich schaffe es nicht ganz, eine Heimat gefunden. Mhm. Also, und das finde ich eigentlich das schönste Gefühl, dass man jeden Tag in dieser Agentur, wo man seine Zeit dort verbrachte, auch das Gefühl hatte, von wirklich Leuten umgeben zu sein, die voll einen an der Klatsche hatten. Mhm. Also wo man sagt, die musst du eigentlich einweisen. Aber das war so schön, weil abends ging man nach Hause und sagte, das war ein wunderbarer Tag, weil es war eine tolle Auseinandersetzung mit ganz grundverschiedenen Menschen und die alle so bedeutungsvoll und liebevoll irgendwie miteinander umgingen, obwohl sie auch ihren eigenen Charakter hatten. Also das ist leider Gottes über die Jahre ist das alles so ein bisschen verloren gegangen und ich mag aber, oder ich bin in dieser generellen Kreativkultur so groß geworden, auch persönlich, also es ist relativ unabhängig von Springer und Jacobi. Und das fand ich immer einen tollen Beweis dafür, dass man eben nicht zur Arbeit geht, sondern ein tolles Hobby hat und man kriegt auch noch Geld dafür.
Mhm. Also. Hast du recht, ja. Aber sag mal, wenn du über Kultur, ne, also das heißt, du bist der Überzeugung, man braucht keine Sachen sich zu überlegen, keine Werte, kein Nix, Positionierung, irgendwas, sondern du hast gesagt, wir wollen einfach verdammt stolz sein auf das, was wir machen. Wir wollen Sachen machen, die nicht mittelmäßig sind, die das Land bewegen. Und das hast du einfach vorgelebt oder habt ihr drei vorgelebt? Oder wie habt ihr es geschafft, dass so ein ganzer Laden, der ja nachher nicht ganz klein war, das atmet, was ihr eigentlich vielleicht auch Neues ja, in die Welt bringen wolltet?
Du hast es im Grunde schon beantwortet. Wir haben es vorgelebt. Wir waren auch nicht so Chefs, die so in so chefigen Büros saßen und so chefige Mittagsessen dann irgendwie so. Wir haben alle mitgearbeitet. Das war immer sehr, sehr, das war sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch bis zum Ende unserer aktiven Zeit da weitergelebt. Und das war auch letztendlich etwas, wenn man diese Philosophie vorlebt, hast du im Idealfall das Glück, dass Menschen dieser Philosophie folgen. Und man muss es nicht so als Regeln aufstellen. Also weil Regeln, das ist ja auch, wenn man auch so aus der, man kommt ja sowieso, wenn man ein bisschen jünger ist, dann älter wird, man kommt ja immer aus so einer leicht linken Haltung. Ne? Also das ist auch...
Der Anteil in der Branche ist auf jeden Fall hoch, ja, würde ich sagen.
Genau. Ja. Und aber irgendwann dreht sich das immer in die eher konservative Richtung, sage ich mal so. Also nicht bei mir. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ich wollte damit
das
sagen.
Das weiß ich nicht.
Nee, aber ich versuche es jetzt so zum Anschein. Genau. Das ist ja dieser Umgang mit so Regeln und so weiter. Und immer wenn einer so Regeln aufgestellt hat, sagte man im Inneren, Scheiß mache ich. Ich würde genau das Gegenteil machen. Aber wenn man diesen Sog erzeugt, der eben letztendlich nur ein Vormachen, ein, guck mal hier, so arbeiten wir und entweder du fährst mit auf dem Klavitterbus oder auch nicht. Also wenn du aber mit vorne fahren möchtest, dann bist du willkommen. Du musst aber auch Kohle in diesen Triebwagen werfen, damit da das Feuer brennt und so weiter. Und das fand ich eigentlich, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wobei wir hatten eine Regel und das war die Regel, die alles regelte, was Regeln ja meistens machen, nämlich unser Miteinander innerhalb der Agentur. Und das war noch eine Zeit, wo man es auf einen Satz reduzieren konnte. Und dieser Satz hieß, redenden Menschen kann geholfen werden. Jetzt denken alle, das war eigentlich ganz gut. Das heißt aber auch, wenn du nicht in der Lage bist, dein Problem auf den Tisch zu packen, bist du auch sowieso für diese Branche völlig fehl am Platz, weil du kannst ja offenbar Themen gar nicht ansprechen. Und ich finde, auch wenn man mit Kunden spricht, muss man auch über Themen reden, selbst wenn sie ein bisschen schmerzhaft sind für den Kunden. Wo man dann sagt, jo, ist jetzt irgendwie dreimal so teuer geworden. Ist so, aber ist geil, ne? Und dann findet man das. Aber man kann auch sagen, am besten wir sprechen gar nicht darüber. Und dann hoffentlich merkt der Kunde das dann nicht und so. Aber dieses Miteinander reden ist ein ganz wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur eigentlich gewesen.
Ja, das ist ja auch so der Punkt. Letztlich passt ja auch zur Kreativkultur das Thema Haltung und echte Typen, Meinungen aushalten. Das passt ja auch zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also weil wenn ich ausspeichere, was mich stört, dann kann es natürlich passieren, dass es Leute gibt, die das ganz anders sehen. Dann hat man eine Diskussion dazu. Ne? Und was meine Beobachtung ist, wenn wir jetzt mal die Branche angucken, dann ist die ja sehr nett geworden. Also ich bin ja jetzt nicht zu den Zeiten in der Branche gewesen, in denen du da warst, aber ich hatte das Gefühl, früher hat man sich mehr die Köpfe eingehauen, hat um Sachen gerungen, hat sich gestritten, hat mal Meinung ausgetauscht, das ist ja weniger geworden. Also so richtige Typen gibt es weniger. Wie siehst du das?
Ich glaube, die Typen sind noch da. Ich glaube, sie sind...
Leiser.
Bitte?
Sie sind leiser geworden.
Sie sind leiser geworden und vielleicht, und das ist meine größte Befürchtung, die Angst geht so ein bisschen um. Wir leben in einem Zeitalter der permanenten Angst. Nämlich, oh, schaffe ich es als Mensch, gegen meine Kumpanen irgendwie auf Social Media zu bestehen? Schaffe ich es in meinem Job? Schaffe ich diese Präsentation? Schaffe ich dieses? Ach, und es ist alles so schwer. Und der Krieg kommt und Corona war auch noch da und alle sind schuld. Und das ist natürlich nicht der beste Nährboden, um kreative Exzellenz oder auch kreativen Wahnsinn zu fördern. Und da müssen wir eigentlich wieder hin, nämlich dass wir die Menschen, die eben besonders denken, die eckiger denken, Ecken und Kanten haben, dass wir die wieder viel mehr in den Fokus der Branche schieben, sodass dann auch Kunden sagen, mit denen möchte ich arbeiten. Und zwar gar nicht mit der Agentur, sondern mit diesen ein, zwei Personen. Ich würde auch das gesamte Pitch-Gebaren würde ich heutzutage, ich würde es, glaube ich, ganz anders. Ich würde es, wenn ich heute noch mal richtig in der Agentur wäre und pitchen würde, würde ich ganz andere Präsentationen machen. Ich würde mir das Briefing kurz durchlesen, ad acta legen und das kann man ja als Schreibpapier dann auch benutzen, wenn man die andere Seite benutzt. Und dann würde ich mir selber überlegen, wie ich gerne diesem Kunden, was ich dem Kunden gerne präsentieren wollen würde. Das kann eben auch manchmal sein, dass man sagt, wow, wir nehmen nur diese beiden Personen und Teil der Präsentation sind diese beiden Personen. Und diese beiden Personen schwören, Pfadfinder Ehrenwort, schwören, dass sie sich 100% um diesen Kunden kümmern. Und das ist ihre Vita, das sind die Arbeiten, die gemacht sind. Mehr würde ich heutzutage gar nicht mehr präsentieren. Denn das ist das Beste, was ein Kunde kriegen kann. Zwei Menschen, die sagen, ich möchte für sich verantwortlich sein.
Jetzt fällt das natürlich leichter, wenn man der Absender Heimat ist, mit diesem Ansatz reinzugehen, weil dann hat man sowieso schon die Credits, was Kreativität und Exzellenz angeht, oder?
Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so ein Mythos. Also jede Präsentation, wie gesagt, immer in dieser Zeit, wo wir dann noch da waren, war auch immer schwer zu erringen. Und aber ich finde, dass viel zu viel Zeit für Präsentationen und für diese Gauklershows beim Kunden irgendwie, also da gibt es ja Truppen, die da aufkommen, also mit Showwagen und dann machen wir nochmal das und haben auch schon mal alle Filme vorab gedreht. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von.
Was willst du zeigen? Also jenseits der zwei Menschen?
Oder ist es einfach, pass auf, wir haben eine Grundidee für euch und sie sieht folgendermaßen aus. Und das ist so ein bisschen die Bilderwelt. Da würden wir hin. Das würden wir gerne, und jetzt ganz wichtig, das würden wir gerne mit euch erarbeiten. Weil der Kunde ist ja Teil, nicht nur des Briefings, sondern er sollte auch im Idealfall Teil der Lösung sein. Und das ist letztendlich auch ein bisschen das, was wir mit Hornbach, so wie ich mit Hornbach auch so arbeite, oder wir mit Hornbach arbeiten, ist, dass wir das als Gemeinschaftsprojekt sehen. Also wir verändern wahnsinnig oft mitten im Dreh schon wieder Sachen. Mhm. Ja, wir machen jetzt einen anderen Slogan hinter uns. Bei jedem normalen Kunden würde sagen, nee, das haben wir jetzt dem CEO verkauft. Und die so, ja, ist besser. Ja, machen wir doch so. Also das ist so ein bisschen, es ist eine andere Art zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was, glaube ich, auch in der heutigen Zeit toll wäre, wenn man das ein bisschen mehr fördern würde, dass Dinge, also es gibt für mich immer so eine Wahrheit des Tages und morgen früh wache ich auf und denke, totaler Quatsch. Also dann gibt es wieder eine neue Wahrheit. Aber wenn man wird eben schlauer und wenn man das akzeptiert, wie Menschen sind und wie Menschen denken, dann würde ich sagen, kann man ganz tolle Arbeiten in diesem Beruf, in diesem Berufsfeld.
Der Werbebranche.
Der Werbebranche, ja. Weltweit.
Also kann man. Aber da, ist euch das jenseits von Hornbach schon mal gelungen, also dieses Prinzip auf andere Kunden zu übertragen?
Oh ja, das war ja, ich meine, das war das schönste, glaube ich, und das untergegangenste Projekt eigentlich immer, als wir 2002, war das glaube ich, für die FDP in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal gearbeitet haben. Man muss sich das vorstellen, die Partei stand ungefähr wie jetzt da, so bei 2,1%. Mhm. Und der Spitzenkandidat hieß Jürgen W. Möllemann. Mhm. Und und dann dachten wir, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, also die Zielvorgabe war 5%. Mhm. Und wir sagten so, okay, boah. Und Andreas Mengele ist ein schlauer Hund und hat ganz viel recherchiert, hat geguckt, okay. Und hat herausgefunden, dass das Potenzial, das mögliche Wählerpotenzial dieser Partei bei 8,9% war oder so. Oder 7,8. Dann haben wir gesagt, komm, wir sind in der Werbung, 8%, klingt catchier. Und dann haben wir einfach nur ein Plakat und jetzt fängt es an, wirklich, wenn man über schlaue, interessante Kommunikation nachdenkt, dann passierte etwas, wir haben ein Plakat auf einem Parteitag in Düsseldorf gemacht, wo irgendwie 500 Leute saßen, 18 Eitel stand hier und da stand nur auf gelbem Grund 8% drauf. Jetzt denkt jeder, das ist aber jetzt gar nicht so kreativ. Das war das Kreativste, was wir je gemacht haben. Denn ab diesem Tag, es war natürlich die Presse da, war das die 8%-Partei, wo es gar nicht mehr darum ging, ob die Partei 5% erreicht, sondern es ging um 8%. Und am Ende hat die Partei, die Partei 9,8% oder sowas geholt. Mhm. Also, und es zeigt eben, wie man eben mit Populärmechaniken, wie man interessante Kommunikation kreieren kann, die, und das ist ein ganz wichtiger Satz auch für unsere Philosophie in der Agentur immer gewesen, eine Kommunikation, die weitaus über das Format hinaus sendet. Mhm. Also ein Plakat ist ein Plakat, kann man sagen, ein schönes Plakat, aber wenn es etwas sendet, heißt es, Leute nehmen etwas auf. Müssten vielleicht einen Verkehrsunfall provozieren, weil sie das gar nicht verstanden haben oder gar nicht so lesen konnten, was da genau steht. Und dann passiert etwas, dass Menschen drüber reden. Das nennt man Kommunikation. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen sollen, nämlich dass über Marken, über Personen vielleicht gesprochen wird. Mhm.
Es gibt doch dieses Zitat, irgendwie Werbung ist Kunst. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat.
Michael Schirner,
ja. Ist das, würdest du das unterschreiben?
Ach, das war die Zeit, wo ich auch studiert habe und da hat Michael Schirner, damals Chef von GGK, damals die wirklich absolut herausragendste Agentur. Und wenn man sich die Arbeiten aus Michael Schirners Zeit und auch von der GGK anguckt, dann kann man das wirklich unterschreiben. Und ich sehe das immer noch nach wie vor an, dass es ein künstlerischer Beruf ist. Es geht nicht um das Befüllen von vorgefertigten Sendeplätzen, sondern es geht darum, etwas zu erzeugen. Mhm. Viele Kunden, jetzt kommt noch mal ein bisschen so negativer Schwall, viele Kunden meinen aber, das, was sie sagen wollen, müsste auch die Kernaussage der Kommunikation sein. Ich wage zu widersprechen. Es ist das, was die Kommunikation erzeugen muss am Ende, was etwas ganz anderes ist. Mhm. Es soll ja in die Köpfe rein. Es muss nicht auf dem Plakat oder in dem TV-Spot oder in den Social Media Posts sein. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dieses etwas experimentellere oder diese Sicht auf dieses Thema hat die Agentur oder auch mich persönlich wahnsinnig geprägt. Mhm. Es sind sicherlich auch, das ist jetzt ganz, da muss man noch ein bisschen zurückgehen, William Burroughs, der hat so sehr viele mit Kassetten so oder mit Tonbändern so Sachen gemacht, wie er auch so in irgendwelchen Kneipen Schlägereien erzeugte, nur über das ewige Widerspielen von Sachen, die Leute gesagt haben und so. Das ist sehr experimentell, macht tierisch Spaß, sich das anzuhören, ist auch die Hälfte von, also nur unter Drogen, glaube ich, entstanden und deshalb nur zu hören. Aber das ist die Art und Weise, wie ich Kommunikation immer verstanden habe. Nämlich als Teil, auch einer heute nennt das ja immer, als Teil der Populärkultur oder so ein Unsinn, so gruselige Begriffe.
Ja, du magst auch so dieses Cultural Marketing nicht so gerne.
Ne? Ja, ich mag diese ganzen, das ist, man muss eben aufpassen. Wir leben in einer tollen Kultur und ich möchte nicht, dass wir an einem Punkt irgendwann sind, wo die Menschen sagen, ja, diese ganze Kultur, die wir immer liebten, ist einfach total verschwunden, weil jetzt überall die Nike-Logos draufhängen und da, weil die haben das alles so
gekapert.
Ja, die haben das so übernommen und ich finde, da muss man echt aufpassen. Also, weil das ist für mich persönlich auch die Independent-Labels, die Musiklabels der 80er Jahre oder 90er Jahre immer noch, das ist meine Erziehung gewesen, meine musikalische, aber auch innerliche Erziehung. Da kann man ganz viel über Haltung und solche Sachen lernen. Und ich fände es wahnsinnig traurig, wenn diese Marken sozusagen gekapert werden. Also das ist so ein bisschen wie, ja, da kommt der einer und sagt, pass auf hier, Berghain, ich bring dich ja rein. Komm mal mit hier. Und so. Musst mir auch so ein bisschen Geld geben. Aber es gehört eben auch dazu, dass man vor einer Diskothek klingt auch schon wieder so alt, vor einem Club heißt es ja heutzutage, dass man nicht hereinkommt und dann muss man sich irgendwas überlegen. Das sind die wirklichen kreativen Prozesse im Leben.
Würdest du sagen, mit Blick auf die Kreation, die bei Heimat entstanden ist, dass ihr eher auf, ja, wie soll ich sagen, irgendwie populäre Kampagnen gezielt habt? Also weniger, also ich sag mal, die Idee von Cultural Marketing ist ja, die Kulturen sind gar nicht mehr so, wir erreichen alle zu TVC-Zeiten, sondern wir haben halt Subkulturen, Communities, die Werte teilen, die viel kleiner, spezifischer sind und deswegen müssen wir da gezielt rein. Sagst du, glaube ich nicht dran für Marken, ach, lieber eins für alles?
Man muss auch nicht überall mitspielen und so weiter. Das ist so wie junge Leute am Wochenende, ja, da muss ich hin zu der Party und da und da. Und da. Ich finde, man sollte auch so einem Kunden auch sagen, weißt du, was du wirklich musst? Gar nichts. Du musst nämlich gar nichts machen. Du musst den Leuten nur nicht auf den Sack gehen. Und ich finde auch, wenn ich in einem besetzten Haus irgendwie mir ein Konzert anguckte, ich weiß noch, ich habe mal Rage Against the Machine in der Roten Flora hier gesehen. Da ging ich nur vorbei und dachte, was ist das für ein Lärm, der da aus dem Keller kommt? Und das war so rein und dann spielte dann Rage Against the Machine. Die Älteren unter uns kennen noch diese Band. Was will ich damit sagen? Da waren jetzt auch keine Logos von irgendwem.
Ich finde das lustig, wenn du vorhin, ich fand den Begriff gut, die Philosophie von Heimat. Und was ich mir jetzt eben gemerkt habe, ist dieses, ein Scheiß muss ich. Also man könnte eigentlich sagen, der Markenkern von Heimat ist, ein Scheiß muss ich, auch wenn ihr es vielleicht so nicht aufgeschrieben habt.
Ja, das klingt nicht so sexy, finde ich.
Aber du hast es schon dreimal gesagt, insofern ist es, glaube ich, was Wahres dran, also in Richtung Marken müssen nicht FOMO-mäßig auf jeder Party rumhopsen, ja, und ihr als Agentur müsst auch nicht, nee, jeden Wunsch des Kunden irgendwie erfüllen.
Dafür ist auch eine Agentur da, dass man auch einen Kunden berät. Mhm. Und weil irgendwie der Kunde, das klingt immer wie so ein Feindbild, schon so 130 Seiten irgendwie geschickt hat, die man sich dann komplett durchlesen, mhm, sollte und so. Ach, ich finde, ist auch schöner, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Pitch-Kultur. Ich finde auch toll, wenn ein Kunde sagen würde, ich möchte, dass ihr mir präsentiert, was wir in Zukunft machen sollen.
Das heißt, dass er gar kein Briefing reingibt, ja, sondern einfach sagt, was glaubt ihr, was ist unser Problem?
Was ist der nächste Schritt? Genauso wie du sagst hier, what's next agencies, also was ist der nächste Schritt für uns? Mhm. Sucht mir mein Problem, sucht mir die Probleme, die kommen, sucht mir die Themen, die relevant sind. Mhm. Und unser Ansatz war auch immer, unser täglich Handeln davon abzuleiten, wie die Menschen draußen so ticken. Also alle Hornbach-Kampagnen, da kann ich am meisten drüber sprechen, sind Themen, reflektieren den Geist der Zeit, in der sie entstanden sind. Das ist für viele zum Teil schwer nachzuvollziehen, aber wenn man mal genau hinguckt, merkst du, dass, oh, die eine ist nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland entstanden. Ach, deshalb ist das so. Ah, und das ist eigentlich die Reaktion auf eine Bankenkrise. Das ist die Reaktion auf die Digitalisierung der Welt.
Und ist die Entpuppung die Zeitenwende gewesen? Oder was? Warum sind die Menschen aus Kokons geschlüpft?
Das ist ja einfach nur so, ja, nee, so schwer wird es gar nicht. Es ist einfach, im Frühjahr ist es einfach so, dass Menschen, die einen Garten haben, wiedergeboren werden. Also so einfach. Und dann kam das Team auf die Idee zu sagen, ja, oh, da ist so ein Kokon und so. Und dann dachten wir, boah, das wird bestimmt eklig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist gut. Wenn es eklig wird, wird es auch sicherlich Reaktionen schaffen. Mhm. Aber dieser Angang ist eben auch, vielleicht auch da nochmal, wir hatten ja vor auch ungefähr 5000 Jahren auch die Kampagne für die Volks- und Raiffeisenbanken damals gemacht, die ja früher nur diesen Slogan hatten, wir machen den Weg frei. Und wir haben daraus gemacht, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt, wir machen den Weg frei und haben da auch ein ganz anderes Format erstmal gewählt. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich eine Dokumentation, wir wollen einfach den Durchschnitt der deutschen Seele abbilden. Das haben wir 8, 9 Leute und da war auch, glaube ich, der bekannteste, der dabei war, Detmar Kramer, der Fußballtrainer, der vor ein paar Jahren dann auch gestorben ist, aber der auch mal Bayern München gemacht hat. Und da haben wir Porträts gedreht und ich weiß noch, das war der schönste Moment, du bist in einem PPM, der Kunde ist da und hier machen wir das und der macht das. Wir haben ja mit verschiedenen Leuten das gemacht und haben gesagt, und diese beiden, die sie gerade so gut fanden, die werden übrigens gerade schon gedreht. aber ist doch noch nichts freigegeben. Ja, wir mussten das drehen, weil wenn wir es jetzt nicht freigegeben hätten, würde es nie entstehen, weil dann die Regenzeit da anfängt und so weiter. Oder weil der Regisseur dann nicht mehr kann. Das ist die Art und Weise, wie wir gerne gearbeitet haben. Das mag für viele Kunden immer ein bisschen dem Wahnsinn nah gewesen sein, aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eingangs habe ich gesagt, Marken sollten sich Menschen suchen, die verantwortlich sein wollen. Und wir waren immer verantwortlich. Und das heißt auch 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Mhm. Aber es hat uns auch nicht bedrückt. Wir mussten da jetzt auch nicht zum Therapeuten oder so, auch nicht ein Coaching-Programm durchlaufen oder so, sondern das ist eigentlich das Schöne, wenn man sich mit Menschen umgibt, die man mag, dann ist es auch relativ egal, wie lange man da arbeitet. Mhm. Und dass einer sagt, so in 2 Stunden geht der Flieger, wir müssen das ja dann irgendwann mal auch dann irgendwie, okay, ihr zieht die Pappen auf, wir fahren kurz nach Hause und duschen und dann treffen wir uns am Flieger. So Sachen, das ist toll. Ich mag das bis heute noch sehr, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gern daran, finde es manchmal ein bisschen schade, dass das nicht mehr so gelebt wird, weil es wahrscheinlich nicht den Sog des Wahnsinns gibt.
Warum gibt es den nicht mehr? Wer hat uns abtrainiert? Was haben wir verloren in der Zeit?
Weil wir zu viel über uns, das ist aber auch eine sehr deutsche Mentalität, weil wir so viel über uns nachdenken und wie schwer wir es doch eigentlich haben. Aber die wenigsten sagen, ja, schwer ist es, aber ist auch geil, was wir machen. Ne? Ist auch ein toller Beruf. Ne? Und da ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben uns so neue Themen und Problemfelder gesucht, die man eigentlich viel schneller irgendwie mit so einem Thema wie, ich habe das ja eingangs gesagt, auch dieses redenden Menschen kann geholfen werden. Also wenn Menschen miteinander, ich glaube, das haben wir auch total verloren, diese Fähigkeit, sich auszudrücken und zu sagen, pass mal auf, ich habe folgendes Problem, im letzten Meeting warst du irgendwie so und das fand ich jetzt nicht so gut. Und das ist natürlich schade, wenn man das. Aber man kann auch, und das ist ja auch immer ein Teil der, also die Leute, die in die Agenturwelt überwechseln, sind ja auch mittlerweile jünger, weil sie gar nicht mehr Zivildienst oder Bundeswehr machen müssen. Mhm. In dem Alter, da wusste ich auch noch nicht mehr so richtig, wo oben und unten ist. Das ist, von daher ist das schon okay. Und deshalb geht es auch ein bisschen darum, die Menschen an die Hand zu nehmen und sie zum Licht zu führen, um ein biblisches Bild zu
Ich finde es angemessen, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das heißt, wir sind eigentlich ein bisschen zu, wir haben uns zu sehr domestiziert. Also wir sind so im Anpassungswahnsinn aus Angst getrieben, aus Schwere des Lebens, aus...
Ich glaube, wir haben irgendwann angefangen, alles zu bewerten und zu bemessen. Mhm. Genauso wie Kunden das ja auch immer machen. Ist auch deren gutes Recht, darf man ja auch machen. Aber sobald wir anfangen, die Sachen immer einzuordnen, geht der freie Geist verloren. Mhm. Und mit Freigeistern zu arbeiten, ist, glaube ich, das schönste Gefühl, das man als Kunde haben kann. Das ist immer eine Clownshow, da kommt der Zirkus in die
Stadt. Du, das wollte ich gerade fragen. Also glaubst du, wir sprachen ja über Soggefühl, es gibt bei Kunden eine unausgesprochene Sehnsucht, dass diese Freigeister, die ich nicht so richtig kontrollieren kann, qua 120-seitiges Briefing, dass die wiederkommen? Oder würden die sich furchtbar erschrecken, wenn wir so auflaufen, wie du es jetzt gerade geschildert hast, mit wir haben da mal so eine Idee, aber wir müssen das irgendwie zusammen weitermachen, weiß auch noch nicht genau, ob es das dann wird oder was ganz anderes. Sind die bereit?
Es sind immer weniger dafür bereit, weil es natürlich auch komplexe Systeme geworden sind, Reporting-Lines müssen eingehalten werden. Ich glaube, wo man es wirklich noch schaffen kann, sind die Firmen, wo jemand, ein Gründer, ein Mitbegründer oder der Enkel des Gründers in der Verantwortung ist und sagt, ich entscheide hier und ich finde das gut, so sollten wir das machen. Mhm. Und so sind die besten Sachen auf der ganzen Welt immer entstanden, weil es nicht die Gremien gab, die dann das noch am Ende noch mal so auseinandergenommen haben. Mhm. Ja, aber. Und am Ende bekommt man dann so nach einer tollen Präsentation, ja super, so der beste Präsentation ever, bekommt man so E-Mails, ja, aber. Mhm. Und dann merkt man so, da habt ihr aber auch ganz lange Meetings gehabt. Ne? Ja, das, und jeder in eurer Gruppe durfte mal was sagen. Mhm. Und das ist alles in dieser Liste drin. Hui. Mhm.
Also. Was würdest du sagen in der Rückschau, was waren so Pitches, die ihr gewonnen habt, wo du sagst, das waren die ausschlaggebenden Sachen dabei? Also ja, die Idee wahrscheinlich, aber fällt dir mehr ein?
Es war die Idee, aber auch, glaube ich, die, also wir konnten das, wenn wir zu dritt immer da waren, konnten wir schon eine ganz gute Überzeugungskraft. Also auch, also man wusste auch, wir meinen das total ernst. Mhm. Das ist jetzt keine Witzveranstaltung hier, sondern das ist die Art und Weise, wie wir denken und wie wir auch entsprechend handeln. Mhm.
Seid ihr mit mehreren Routen reingegangen oder habt ihr gesagt, das ist die eine Route und...
Ganz selten. Also meistens sind wir im Idealfall nur mit einer. Mhm. Weil, warum soll ich...
Gut, es stärkt natürlich auch die Überzeugung und die Leidenschaft für, das ist das Richtige, ne?
Ja, total. Ja. Also ich kann ja nicht sagen, ja, das sind wir präsentiert und haben wir nochmal das und das und vielleicht... Ja.
Und so ganz sicher sind wir uns nicht, aber das könnt ihr ja jetzt aussuchen.
Vielleicht ist ja was dabei.
Ja.
Also würde ich als Kunde sagen, vielleicht seid ihr nicht mehr dabei. Stimmt. Also vielleicht müsst ihr jetzt auch mal nach Hause gehen und lasst bitte die Wasserflaschen hier stehen, weil das Pfand ist Eigentum der Firma.
Ja, aber jetzt das hast ist du gerade gesagt, ihr seid, ihr habt das zu dritt gemacht, bei ihm haben es auch andere gemacht. Ihr seid, also ihr habt dann ja an TBWA euer Baby, wie haben wir es genannt vorhin, übergeben, weitergegeben.
Wir haben es übergeben, ja.
Ja. Ihr habt es weitergegeben, ja. Nicht euch übergeben, ihr habt es weitergegeben.
Das war der Witz auf dem
Jacke. Gut. Ist die Kultur dieselbe geblieben? Also hat das die Kraft, Personen zu überdauern, die Agentur führen und sie prägen?
Ja, das ist schwer. Also man wünscht sich das immer, aber das geht nicht. Mhm. Also wenn einmal die drei Gründer nicht mehr da sind, dann gibt's natürlich, wir haben natürlich uns Zeit genommen, neue Leute aufzubauen, die das dann sukzessive übernehmen, aber dieser Gründergeist ist natürlich nicht mehr da. Und deshalb kannst du nur hoffen, dass Menschen das übernehmen und es in einer anderen Art und Weise von Agentur, Credo oder Überzeugung letztendlich überführen. Ja. Mhm.
Hast du das so wahrgenommen, dass alle, die über die Jahre dazukamen, jeder hat so ein Stückchen Kultursplitter mit beigetragen und es hat sich immer ein bisschen weiter bewegt und geändert?
Ja. Also es waren immer, es war wirklich, also wenn es heute so dieser Begriff Diversity ist, also diese Agentur war so divers, wo du dachtest, meine Güte, ich halte das ja gar nicht aus. So, aber es war wunderbar. Wie gesagt, ich habe nie einen Tag in der Agentur, auch selbst am Wochenende, als verlorene Lebenszeit empfunden, sondern es war wirklich immer mit tollen Menschen, mit tollen Gesprächen. Und da brauchte man abends dann nicht noch in irgendeine Kneipe zu gehen. Du bist dann nach Hause gegangen, bist ins Bett gegangen und sagst, oh, ich muss jetzt erstmal mich mal ein bisschen erholen von diesem ganzen Unsinn aus der Agentur. Toll.
Also sag mal, apropos Unsinn, ne? Stichwort Awards. Also ist nur eine Überleitung, nicht direkt eine persönliche.
Eine sehr offensichtliche Überleitung hier.
Du hast das vorhin anklingen lassen, das ist zwar irgendwie nett, wenn man einen bekommt, aber im Kern geht es darum, kann man sich selbst sagen, ja, das ist eine richtig gute Arbeit, der Kunde ist richtig zufrieden, es macht einen guten Job für den Kunden, oder wie wichtig waren für dich damals, also vielleicht hat sich das auch über die Zeit verändert, waren Awards, sind sie heute? Und würdest du eine Unterscheidung machen bei Awards?
Ich finde, am wichtigsten für mich war es immer, das war auch Credo der Agentur, wir möchten nur einen Preis für Sachen gewinnen, wo jemand uns dafür bezahlt hat. Wir erfinden das nicht. Wir erfinden keine Kunden und wir basteln uns die Sachen auch nicht zusammen. Das war immer erste Regel innerhalb dieser Agentur. Und das haben wir versucht, bis zum Ende wirklich sehr, sehr konsequent durchzuziehen. Nun sind Awards irgendwie, glaube ich, ganz wichtig. Weil sie auch sagen, pass auf, auch andere Leute finden das prima. Man muss nur aufpassen, das ist so ein bisschen wie so, also so wie so ein Junkie. Weißt du, so, du hast Erfolg in den ersten Jahren, gewinnst da und da und das musst du aufpassen. Und dann entscheidet sich die wirkliche Kraft einer Agentur. Was ist, wenn du mal ein schlechtes Jahr hast? Fängst du dann an zu weinen? Oder sagst du, oh, ist ja auch noch passiert. Also jetzt haben wir 12 tolle Jahre gehabt, das 13. oder das 14. oder beide zusammen, war jetzt nicht ganz so gut. Ist doch toll. Also ist ja auch menschlich. Und diese Rhythmen muss man akzeptieren. Ich finde, es gibt viel zu viele von diesen Awards. Man versenkt unglaublich viel Geld da.
Was habt ihr in besten Zeiten versenkt?
Lass mich mal überlegen. $1 Milliarde.
Ja, okay, das war also
ungefähr. Viel, jetzt nagel ich mich nicht drauf fest. Keine Ahnung, da muss man Matthias
mehr 100.000.
Ja, aber es ist schon viel Geld gewesen. Und, aber das waren ja noch die Zeiten vor Corona. Ich fand es sehr, sehr lustig. Brisantes Thema. Wenn man als Agentur in Corona-Zeiten diese Corona-Hilfen bekommt, warum versenkt man das Geld dann auch noch parallel in Awards? Finde ich sehr seltsam. Also viele Leute auch aus Agenturen mussten gehen und das Geld wurde aber in Awards auch noch parallel investiert. Ich finde, das ist wahnsinnig schwer zu rechtfertigen.
Weißt du was, ich habe das letztens mal überlegt, eigentlich, wir sagen ja unseren Kunden immer, es ist total schlau, so und so viel Prozent vom Umsatz als Marketingaufwendung zu haben, das ist wichtig für euch. Wir Agenturen haben ja keine Marketingaufwendungen, also heißt irgendwie ein gewisser Anteil unseres Umsatzes geht in irgendwas, womit wir auf uns aufmerksam machen. Das kann ja alles sein, das können Awards sein, das können ganz andere Talentinitiativen sein, irgendwas. Aber ich finde es schon legitim, also egal wie es wirtschaftlich läuft, dass man irgendwas macht, was der Agentur über das Jahr hinaus zugutekommt. Und ja, jetzt ist deine These ja zu sagen, ja dann behalt doch einfach die Leute und investier in die, weil das ist das Wichtigste, was man hat, oder?
Ja. Das ist der wirkliche Award, dass die Leute dann bei dir oder bei der Agentur bleiben. Und sagen, ich finde das gut. Und dann guckt man das lieber, dass man für die Menschen, mit denen man arbeitet, was Tolles macht. Weil wenn man eben auch viel arbeitet, musst du auch mal logischerweise den fairen Ausgleich schaffen. Und vielleicht gibt es, wir hatten ja die ersten Jahre auch immer noch ein Weihnachtsgeld gezahlt. Da haben auch Leute von anderen Agenturen gesagt, was macht ihr? Ja, aber wir fanden das okay. Also wenn es der Agentur geht, sollten alle irgendwie daran partizipieren. Aber irgendwann durch TBWA, das war dann auch schwer irgendwie zu vermitteln, haben wir dann einfach die Gehälter erhöht und dann war das okay. Aber ich finde das persönlich, finde es toll, wenn es Weihnachten ist und die Leute haben, freuen sich auch drauf. Mhm. Obwohl, muss man auch sagen, also von den, am Ende waren wir ja irgendwann mal fast 300 Leute oder so. Ich glaube, maximal 3 Leute haben sich nochmal persönlich bedankt für das Weihnachtsgeschenk. Für die anderen war es normal geworden. Aber jetzt sollte man auch nicht irgendwie weinen über sowas.
Das hatten wir auch fest vereinbart. Also wir wollen ja nichts bejammern. Die Idee ist ja eigentlich, ich bin Fan davon, immer mal wieder zurückzugucken. Also es gibt ja die Devise zu sagen, ja, jetzt, wie du vorhin gesagt hast, wir haben von Springer und Jacobi weggegründet, wir wollten unbedingt alles anders machen und ganz weit springen. Mein Gefühl ist nur, bei dieser Frage, what's next agencies, steckt ja immer auch ganz viel Wahrheit in Dingen, die stattgefunden haben. So wie du gesagt hast, so eine gewisse Haltung, eine Philosophie. Also wie sieht die eigentlich reloaded für die Zeit heute aus? Und gibt es möglicherweise sogar eine Rückbesinnung, die uns einfach hilft, uns selbst am Schopf auch wieder ein bisschen rauszuziehen und eine neue Sogwirkung hervorziehen. Deswegen finde ich den Blick nach hinten total spannend und auch relevant, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass die Zukunft in der Vergangenheit liegt. Ja. Nämlich dass diese Rückbesinnung auf die Stärken, die man hatte. Mhm. Und dass man eben von den Kunden nicht gesehen wird als Befüller von gebuchtem Mediaraum, sondern dass man wirklich über Probleme redet und Lösungen, die vielleicht auch ein bisschen jenseits der klassischen Kommunikation sind. Also vielleicht viele meinen ja auch immer, dass man mit ein bisschen Werbefilm oder ein paar Plakaten oder irgend so einem Unsinn was verändern kann, das geht ja gar nicht. Und diese Beratungsleistung einer Agentur auch für ein Unternehmen, die geht total verloren, finde ich. Das war früher mal viel, viel stärker, wo wir, also komme ich leider Gottes immer wieder auf das Thema Hornbach, wo wir auch uns um Mitarbeiterbeteiligungsmodelle bei denen ins Spiel gebracht haben. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, das sind 18.000 Mitarbeiter und wir möchten auch, dass jede Regalkraft in irgendeiner Weise davon profitieren kann, wenn es dem Unternehmen gut geht. Ich finde, da fängt es an, ernsthaft zu werden. Mhm. Und wenn man das schafft, auch Marken in dem Bereich zu beraten, dann kann man auch nochmal einen Film machen oder so. Das ist aber dann eigentlich fast doch die Kirche auf der Sahnetorte. Mhm.
Das ist ja heute das, was so neudeutsch unter Creative Growth ganz gerne beschrieben wird. Ne? Also dieses, wir müssen die Business-Probleme unseres Kunden, also das ist schon so sehr Unternehmensberatungssprech, das schmerzt schon genauso wie der Begriff Werbebranche dich schmerzt.
Ich glaube, diese Begriffe wurden auch in Guantanamo zur Befragung von
beim Waterboarding eingesetzt.
Statt des Waterboardings wurden die Leute mehrere Tage mit Begriffen aus der Werbebranche.
Weißt du, der Witz bombardiert. Ist ja, du, ich finde wirklich, wenn du dir die Sachen anguckst, also bis hin zu Credentials, vieles liest sich wie die Präsentation einer Unternehmensberatung, die ganz viele neue Worte aufschnappt, die sehr wirtschaftlich und unternehmerisch klingen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, wir versuchen eine Mimikrie, also irgendetwas herzustellen, um mehr zu sein, als wir sind. Und dabei werden wir aber immer weniger, als wir sind.
Ich gebe dir vollkommen recht. Jetzt könnte ich es damit belassen. Aber es ist auch okay. Aber ich muss noch immer einen da drauf setzen. Wenn Agenturen auftreten, speziell wenn junge Agenturen auftreten, ist ihre Wortwahl auch immer, die beschreibt schon etwas, dass diese Agenturen so gut sind, und jetzt kommt's, wie sie nie im Leben werden können. Das ist das leider Gottes der Grund, warum viele junge Agenturen auch einfach zerbrechen an ihrem eigenen, an ihrer Überdosis Elan.
Sag mal Wortwahl, sag mal ein Beispiel, was du meinst.
Nein, aber so, also wenn junge Agenturen da sagen, ja, wir wollen ja nur die Angreifermarken und dieses und jene, da sagt doch jeder normale Mensch, so jetzt zeig es doch mal bei einer Sache, so bevor jetzt in der Theorie schon wieder Wolkenschlösser irgendwie gebaut werden. Und ich finde, so ein bisschen Bescheidenheit und Demut sind so Sachen, also wahrscheinlich klinge ich nicht so, dass ich diese Begriffe überhaupt so vertreten kann oder so, aber als Dreierkonstellation oder so generell ist es so, dass ich finde es ganz toll, wenn Marken ein bisschen bescheidener sind, auch Agenturen ein bisschen bescheidener und sich nicht als Heilsbringer definieren, denn das sind sie nicht. Mhm. Niemand. Mhm. Nicht mal ich.
Und das soll schon was heißen.
Und das ist ja schon mal
klar. Ja, absolut. Ja,
aber hallo.
Sag mal, Guido, wie würdest dir heute, wenn du noch Chief Creative Officer von Heimat Berlin wärest, gehen mit dieser Hybridkultur? Was macht das mit einer Kreativkultur aus deiner Sicht? So die, wie du es vielleicht auch erlebst, wenn du da ab und an Kreuzberg reingeschlendert kommst.
Was meinst du mit Hybridkultur?
Also die Leute sitzen nicht mehr in den Agenturen, viele sind digital zugeschaltet, der Kalender sieht wie Tetris aus, weil alle möglichen Abstimmungscalls zu irgendwas haben. Ist ja sicher eine ganz andere Welt als noch vor, weiß ich nicht.
Ich mache immer Folgendes. Ich mache die Meetings immer dann an diesen Tagen, wo keiner in der Agentur sein muss. Und durch das Vermitteln dieses Meetings, das, ja, also wer Bock hat, kann kommen, wer nicht, okay, den werden wir dann informieren. Dadurch schaffst du natürlich so einen immensen Drang auch der Leute, dass sie dann doch kommen, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Und ich finde, so kann man alle Menschen so ein bisschen dazu zwingen, weil ich brauche das. Ich brauche den persönlichen Austausch mit Menschen. Ich kann nicht mit einem Schirm reden. Mhm. Dann kann ich auch mit einer Pflanze reden.
Glaubst du, dass die Ideen drunter leiden?
Total.
Die Kraft der Ideen?
Total. Weil maximal werden alle nur noch das tun, was in diesem Meeting besprochen worden ist. So funktioniert aber Kreativität nicht. Das tun, was besprochen worden ist, ja, merken, totaler Unsinn, also machen wir jetzt irgendwas anderes. Und das führt dich dahin. Und jemand kommt noch vorbei. Und jetzt kommt diese Wichtigkeit, dass man physisch zusammenarbeitet. Da arbeiten Leute an diesen Ideen, die man irgendwie besprochen hat. Dann geht man so am Rechner vorbei und sagt, was ist das denn für ein Unsinn? Mhm. Haben wir das besprochen? Oh, komm, wir müssen was ganz anderes. Also ganz schrecklich ist das. Hui. Du kannst sehr, sehr früh intervenieren, weil man merkt, dass vielleicht Ideen gar nicht so gut sind, wie man sie in der Euphorie des Meetings besprochen hat. Und ja, so ist eine persönliche, also so arbeite ich gerne. Es gibt Leute, die anders gerne arbeiten. Für mich ist dieser Weg der richtige. Und das auch zu verlangen. Ich möchte nicht mit Bildschirmen reden müssen, weil dafür ist das, was wir machen, viel zu wertvoll. Also ich möchte es auch schneller erfahren. Ich möchte die Meinung von Leuten einholen. Leute sagen, ja, aber wenn man das jetzt so machen und wenn man den Satz wegwirft und wir schreiben lieber das und das ist sensationell. In der Arbeitsweise, wie normalerweise in dieser hybriden Welt, wie gearbeitet wird, dauert das Wochen, bis du zu diesem Ergebnis kommst. So dauert es 5 Minuten. Mhm. Ich präferiere 5 Minuten. Mhm. Kann ich weil das andere ist eine Verschwendung individueller Lebenszeit, die man mit einem Kinobesuch oder anderen Dingen irgendwie auch besser nutzen könnte, glaube ich.
Kinobesuch ist ein super Stichwort. Du hast mir gestern erzählt, dass du auf einer, weiß ich nicht, ist das Wort Filmkonferenz, ist falsches Wort, ne?
Eine Filmcraft-Konferenz.
Filmcraft-Konferenz, das klingt viel besser. Da unterwegs warst du, ne? Nochmal mit Blick auf Kultur, würdest du sagen, also hilft es, sich auf diesen Branchen-Events rumzutreiben oder sagst du, geh doch mal raus aus der Bubble, ist fast eine rhetorische Frage, ne? Ich merke das gerade beim Formulieren. Also ist das Gefühl, das ist zwar toll, wenn ihr alles, wie nennt man das so neudeutsch, billable hours, alles auf Kunden schreiben könnt, aber geht doch ab und an mal raus, holt euch Inspirationen, woher kriegen wir noch die Ecken und Kanten, wenn wir durchgebucht sind, Kalender-Tetris spielen?
Ich kann jedem auch nur raten, so wenig Werbeevents außer diesen zu besuchen.
Sehr gut, ja, das hatten wir besprochen. Ne? Dass das,
ja. Ich sehe auch die Sniper, die also wieder ihre Gewehre wieder eingefahren. ich glaube, ich finde es immer toll, Events oder Orte, wo man selber auch als erwachsener Mensch noch Fan sein darf. Wo man sagt, Mensch, das ist die Frau, die hat schon 3 Oscars gewonnen und ich habe sie berührt, wie geil. Das ist das, was mich persönlich glücklich macht. Mensch, da ist doch der Dingens und, wow, und der ist auch da und so. Und ich finde, inspirierende Sachen sehe ich relativ selten oder ich sehe viel zu viele deutsche Werbekreative, also Sektflötenkreative auf irgendwelchen Bildern in den Werbefachmedien. Und das finde ich ganz unerträglich.
Das ist ein schönes Bild.
Also das sind diese Lachleute und Nettmenschen und hey und sind alle so glücklich, aber auch alle 2-3 Tage da. Wann arbeiten die denn eigentlich mal, frage ich mich. Mhm. Und dann würde ich als Kunde das auch sagen. Hören Sie mal, also was ist denn heute Ihr Pegel so? Mhm. Alkoholpegel. Ich neige zur Übertreibung, ich weiß. Mhm. Aber diese Auseinandersetzung mit neuen Einflüssen, und dafür braucht man auch keine Digitalkonferenzen, sondern es reicht auch manchmal, was ich persönlich immer unglaublich befriedigend finde, ist die Biennale in Venedig. Das muss man auch sagen, also bevor wir nach Cannes flogen für diese Preisverleihung, und wo ich dieses nette Interview da gegeben habe, da waren wir auf der Biennale in Venedig. Und wenn man von da kommt, und dann kommt man dann dahin und in Cannes und denkt, wer hat denn das so verkackt hier? Also wo ist denn hier der gesamte Strand hin? Was sind das für Bretterbuden hier? Jetzt sagte ja natürlich die Babsi aus dem Werbefachmedium, da, ja, der Herr Fitzwald schon 10 Jahre nicht mehr da. Ja, nur deshalb sehe ich diesen großen Kontrast hier. Mhm. Und das ist unangenehm. Für mich persönlich, muss nicht für jeden so sein. Es gibt Leute, die finden es gut. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, und auch diese anderen Interviews, die Nico Backspin, Grüße gehen raus, der ist ja auch irgendwo hier, wenn man sich die Interviews der Leute nochmal anguckt, schaut mal genau hin. Keiner von denen hat eine Akkreditierung dieses Festivals. Und dann würde ich sagen, hui, sind das nicht die, die jetzt auch nur pegelmäßig so unterwegs sind mit diesem leichten Aufstoßen von Rosé über die Korsette irgendwie wanken und so. I don't know. Ich kann das nur so sehen. Ich habe, minus 1,33 jetzt.
Du, das macht nichts. Also noch hat keiner gezuckt, aber ich würde sagen, bevor wir von der Bühne gezogen werden, vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Was ist dein Tipp, weil hier sitzen ja auch viele junge... 2-0. Wie bitte?
2-0.
2?
Ja, 2-0 beim nächsten.
Alles klar.
Das nächste Mal, wenn die...
Was ist dein Tipp an junge, kreative Talente? Also was würdest du denen gerne mitgeben aus deiner immensen Lebenserfahrung?
Umgebt euch nur mit Menschen, die ihr mögt oder respektiert. Alles andere bringt sowieso nichts.
Geil, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja. Ja. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Das ist doch gut. Danke dir, Guido.
Vielen Dank.